Hallo Cornelius, ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat, dass ich dich interviewen kann. Ich würde gerne zuerst etwas über deine persönliche Geschichte hören. Ich habe gelesen, du warst früher Finanzplaner oder Finanzberater. Vielleicht kannst du was dazu sagen?
Hallo, der Basetto. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich kann gern darüber etwas sagen. Ich war als Student bereits selbstständig und habe in Bausparverträgen und Versicherungen Vermittlungsgeschäfte gemacht und habe dann aber relativ bald gemerkt, dass mich eigentlich mehr so die Baufinanzierung interessiert und dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man das machen könnte und dass es auch die Möglichkeit gibt, Entscheidungen zu simulieren. Das war ganz in der Anfangszeit, wo die Computer so langsam leistungsfähig wurden. Und da habe ich mich dann angefangen mit Simulationsprogrammen befassen. Und weil mir das Spaß gemacht hat, bin ich dann weitergegangen und habe alles Mögliche weitere simuliert: betriebliche Altersvorsorge, Berlin-Darlehen, Zwei-Kunden-Modelle oder Mehr-Kunden-Modelle für Ärzte. Im Prinzip jegliche finanzielle Entscheidung, die man irgendwie simulieren kann, habe ich auf Excel simuliert. Und später ging es dann auch in Richtung Rentensituationsanalyse. Das heißt also, die Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, ich habe dieses und jenes bisher angespart, ich möchte gern so und so viel Rente haben, später im Alter. Was fehlt mir noch, was muss ich noch tun, dass das dann schließlich auch funktioniert. Und wenn man diese Kalkulation ganz normal anstellt, also ohne dass man Inflation voraussetzt, dann ist die Rechenarbeit ziemlich einfach und es ist auch relativ leicht zu erreichen. Das heißt, man muss im Prinzip nur eine Versicherung abschließen oder irgendeinen Sparvertrag und dann schafft man das auch. In dem Moment, wo man aber nur 2% Inflation einbezieht in die Kalkulation und man nicht nur rechnet, dass man bis zum Endalter 60, wenn man dann in Rente geht, der Inflation ausgesetzt ist, sondern vielleicht auch von 60 bis 90, dann stellt man fest, dass schon 2% Inflation nicht mehr zu schaffen sind. Das heißt also, egal ob ich einen kleinen Kunden hatte oder einen großen Kunde, nie war es möglich, die Hoffnungen oder Ansprüche auf die Rentenzeit zu erfüllen. Das heißt also, entweder war zu wenig Kapital da, oder man konnte vom laufenden Einkommen nicht so viel auf die Seite legen, als dass es gereicht hätte, um auf das erforderliche Kapital zu kommen, sodass man von 60 bis 90 vom Kapitalverzehr hätte leben können. Außer man wäre davon ausgegangen, dass man ab dem Zeitpunkt der Beratung gut zweistellige Renditen, also 14, 15% pro Jahr netto nach Steuern realisiert hätte, dann wäre es gegangen. Und das war dann schon die 2000er Jahre oder Ende 90er Jahre, wo ich ins Grübeln gekommen bin und gesagt habe, irgendwas kann ja da nicht stimmen, aber ich bin beim besten Willen nicht dahinter gekommen, was es ist. Ich habe vermutet, dass es das Gesundheitssystem und das Rentensystem sei und dass die demografische Entwicklung irgendwann uns eine riesige Eiterblase beschert, wo dann alles platzt und wir dann sehen, dass das Ganze nicht funktioniert. Und es wäre auch geschehen, wenn etwas anderes, Entscheidenderes vorher passiert wäre.
Julian, hast eben erwähnt, dass du studiert hast. Also was hast du studiert?
Also der genaue Studiengang nennt sich technisch orientierter Diplomkaufmann. Der wurde damals eingerichtet, dass die Kaufleute sich mit den Technikern nicht nur streithafterweise unterhalten können, sondern dass der eine den anderen verstehen kann. Das heißt also, ich habe viele technische Fächer gehabt, damit ich auch ein Gefühl und ein Gefühl für die technische Seite kriege als Kaufmann.
Ja, du bist dann zu dem Schluss gekommen, dass das Geldsystem nicht funktionieren kann oder dass du überhaupt erstmal das Geldsystem durchschauen wolltest. Verstehe ich das richtig?
Also es war so, dass ich immer sehr kritisch war, wenn ich auf irgendwelche Veranstaltungen war, weil ich ja alles simulieren konnte, konnte ich auch viele Fehler nachweisen, bei Kapitalanlagemodellen beispielsweise, wo ich einfach sehen konnte, das kann gar nicht funktionieren. Aber es sind auch viele Sachen misslungen, die hätten funktionieren können. Zum Beispiel durch kriminelle Energie oder durch plötzliche Änderungen der Situation. Beispielsweise im Jahr 2001, nach dem Crash der Flugzeuge in die Türme in Amerika, hat sich sehr vieles ganz drastisch verändert. Das heißt, also es wurde ganz viel Kapital von Investitionen abgezogen oder es wurde keine zweite Runde aufgelegt, die notwendig gewesen wäre, um bestimmte Projekte zum Erfolg zu führen. Und dann sind die ohne Grund eigentlich kaputt gegangen. Und man kann sagen, da kann niemand was dafür, aber das hilft ja nun mal nichts. Wenn man als Finanzplaner antritt, seine Kunden reich zu machen und die Sachen gehen schief, dann fühlt man sich sehr schlecht. Ja, und danach gingen halt die Aktienkurse runter, es gingen die Zinsen runter, es gingen die Preise runter von den Immobilien, die Mieteinnahmen gingen runter, Steuerersparnisse wurden zum Teil nicht realisiert. Also das, was ich als Simulation in meinen Modellen angewendet habe, das wurde noch viel schlimmer wie eine Worst-Case-Berechnung, ja, die ja nicht davon ausgeht, dass alle Sachen maximal schlecht werden, weil dann würde man ja gar keine Investition machen, wenn selbst im Worst-Case die Sache noch sehr gut laufen müsste. Ja, und dann war, wie gesagt, dieser Vorfall in Amerika und da hat dann bei mir wirklich angefangen, sich zu ändern. Ich habe wirklich Zweifel gekriegt am Geldsystem und auch an den Nachrichten. Es kam mir alles ziemlich komisch vor. Und dann hat es aber doch tatsächlich noch mal 5 Jahre gedauert, bis ich es wirklich so durchdrungen habe, dass mir klar war, warum das Geldsystem nicht funktionieren kann, warum ich als Finanzplaner nicht meine Kunden reich machen kann, warum das Ganze nicht funktionieren wird. Das war mir dann auf einmal so offenbar und klar, dass das für mich auch keine Glaubensfrage mehr war, sondern man kann das wirklich sehen. Das ist einfach nur pure Logik, dass das passieren muss. Und weil mir das dann so klar war, habe ich dann auch meine Firma abgemeldet. Und aufgehört.
Bevor wir jetzt da reingehen, warum es so ist, würde ich eigentlich gerne mal was über dich, mehr über dich persönlich hören. Ich habe dich kennengelernt über das Rainbow Spirit Festival. Ist ja kein Zufall, dass du dort Veranstaltungen angeboten hast, Vorträge. Siehst du dich als spiritueller Mensch und was bedeutet das?
Ja, die Frage ist für mich lustig, weil ich mich so selbstverständlich spirituell empfinde, dass das gar nicht jetzt als was Besonderes ist gegenüber irgendjemand anders. Das schlägt mein Herz. Damit beschäftige ich mich, seit ich denken kann. Ja, ich bin ein spiritueller Mensch. Und ja, ich sehe auch viel Verbindung, was die Thematik angeht. Es sieht zwar lustig aus mit den Edelmetallen, was hat das mit Spiritualität zu tun, aber das, was dahinter steckt, ist halt die vollkommene Übernahme von Verantwortung für alles, was mich betrifft. Und da kann ich nicht still sitzen und sagen, die werden schon richten, sondern da muss ich die Sachen selber in die Hand nehmen. Und das ist dann vielleicht praktische Spiritualität.
Wie würdest du das allgemein beschreiben? Also du lebst von innen raus, du schaust, was in dir drin ist, du meditierst. Wie sieht es praktisch aus, Spiritualität für dich?
Ich übe keine Praxis. Ich meditiere nicht so, wie man sich vielleicht Meditation vorstellt. Wenn ich merke, dass ich innerlich unruhig werde, dann setze ich mich vielleicht einfach in eine Ecke und atme rhythmisch. Ich weiß, dass ich da was in mir habe, mit dem ich mich verbinden kann. Und ich habe viele gute Gespräche mit anderen Menschen, die mich dann wieder befruchten. Ich habe auch Kontakt zu anderen spirituellen Menschen, aber das müssen dann immer spirituelle Menschen sein, dass man sich, dass es einen erbaut. Ja, man kann, das kann in der Natur passieren, das kann sein, dass man vor seinem Essen sitzt und einem plötzlich klar wird, was das für eine Gnade und was das für ein Segen ist, all die Menschen und Lebewesen, die zusammengearbeitet haben, nur damit mein gedeckter Teller auf dem Tisch steht. Da kann so viel Dankbarkeit kommen, aber da muss man jetzt nicht extra irgendwie, müsste man nicht ein Mantra singen, wobei wenn einem ein Mantra hilft, dann ist mir es auch recht. Ja, und ich sing's auch mal gern mit. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich bin ein praktizierender Jude oder ein praktizierender Christ oder Buddhist oder irgendwas, sondern ich habe einfach eine große Liebe für alle möglichen Richtungen und für mich ist eigentlich immer maßgeblich, was hilft.
Wie siehst du die Welt? Ist die Welt eine Illusion?
Also es spricht sehr viel dafür. Ich frage mich oft, ob es nachweisbar wäre, dass es keine Illusion ist. Also gäbe es irgendeine Möglichkeit für uns hier in dem Bewusstsein festzustellen, dass das nicht nur ein programmiertes Spiel ist zum Beispiel. Also könnten wir dahinter kommen. Aber selbst wenn das nur eine Illusion wäre und es ist eine Projektion, dann kommt sie ja von einer anderen Ebene. Und mit dieser anderen Ebene sind wir ja in Verbindung, sind vielleicht sogar die andere Ebene im Kern von uns. Und mit der Essenz in Verbindung zu kommen, ist ja das Interessante. Ja? Also selbst wenn ich hier nur eine Spielfigur wäre, ist doch interessant, wer mich spielt. Und es ist absolut möglich, damit in Verbindung zu kommen. Und deswegen ist es nicht so arg wichtig, ob das eine Illusion ist oder ob es keine Illusion ist, weil die Essenz, wenn man jetzt sagen wir, wenn man Liebe und Freude und volles Leben spürt, dann ist doch das entweder das, wozu das Spiel programmiert wurde, und es dem Freude macht, der durch uns lebt sozusagen, der durch unsere Augen schaut und der durch die ganzen Erfahrungen macht. Und wenn es real ist, dann ist es halt so. Also ich denke darüber gern nach und spiele damit, aber es ist nicht so arg wichtig. Wichtiger ist mir, was da innen stattfindet.
Mit der Essenz in Verbindung sein, wie äußert sich das? Erlebst du das als Gefühl oder ist das ein Gedanke? Wie äußert sich das für dich? Oder ist das die Freude, die du erlebst oder die Dankbarkeit?
Also, aber da habe ich irgendwie das Gefühl, wir wissen das alle ganz genau. Wenn einem, ja, das hat was mit Dankbarkeit zu tun. Das hat was mit Empfinden von Schönheit zu tun. Also wenn man Schönheit erkennt, dann ist auch wieder so ein ähnliches Gefühl, wie das einen Dankbarkeit durchströmt. Und es hat was damit zu tun, dass man ausfließen möchte. Also im Prinzip, dass man teilen möchte. Damit hat es für mich zu tun. Also, man kann an den Punkt gelangen, wo man vollkommen selbstgenügend ist und dann ist man vollkommen und nichts bedarf es eigentlich. Und wenn man etwas anderem begegnet, was genauso vollkommen ist wie man selber in dem Zustand, dann und man das aber erkennt und die Liebe sozusagen was auch immer man sich darunter vorstellt, es kommt ein Gefühl der Liebe sozusagen auf für dieses andere, Wesen, dann ist zumindest bei mir so, dass die Liebe sich ausdrücken möchte. Das heißt, sie muss irgendwie den Körper verlassen, aber sie muss irgendwie sich zum Ausdruck bringen. Und sie möchte sich dem anderen gegenüber zum Ausdruck bringen. Sie möchte den umarmen oder sie möchte irgendwas Gutes tun für den anderen oder irgendwas mit dem anderen teilen. Und obwohl der andere vollkommen vollständig ist und nichts bedarf und man selber vollständig ist und nichts bedarf, ist trotzdem so eine Art Sehnsucht da, dass das geteilt würde, dass man das zum Ausdruck brächte, dieses überwältigende Glücksgefühl. Und das ist für mich das Schöne hier auf der Welt, dass man da kann. Vielleicht kann man es auf dieser höheren Ebene gar nicht so zum Ausdruck bringen wie hier. Aber hier können wir hilflos sein und die Helfer sein. Hier können wir Ideen auf der Ebene realisieren, wo man sie erleben und erfahren kann. Und zusammengefasst ist es ein Gefühl, was ausströmen möchte, und es ist, es findet statt bei, es kommt, wenn man Schönheit erkennt und wenn man, es hat was mit Dankbarkeit zu tun. Also das so ungefähr könnte ich es ausdrücken. Ja, manchmal ist es auch noch ein Gefühl einer direkten Verbindung. Also alles ist irgendwie ähnlich. Und ich kann es nicht besser ausdrücken.
Wenn wir jetzt zum Thema Geld kommen, also was ist Geld für dich ganz allgemein? Ist es Energie, die fließt? Ist es ein Austauschmittel? Wie empfindest du, was ist für dich Geld?
Geld ist erstmal was, womit ich mir was einkaufen kann, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke. Ja? Wenn ich einen dicken Geldbeutel habe und eine Idee kriege, was ich machen möchte, dann kann ich einfach den aufmachen, kann mir irgendwas kaufen, was mir das Leben leichter macht oder was eine Idee realisiert oder was jemand hilft oder mir hilft. Wenn ich jetzt prinzipieller darüber nachdenke, dann ist Geld ein Tauschmittel und ist Geld ein Wertaufbewahrungsmittel und ist Geld ein Vergleichsmaßstab. Geld kann eine Entschädigung sein für irgendwas. Und wenn ich dann wieder, sag mal, in Richtung von der tieferen Ebene gehe, von der ich vorhin gesprochen habe, dann ist es eigentlich eine Krücke. Und dieses neuesoterische Energieaustausch, ich weiß nicht warum, aber ich kann das Wort überhaupt nicht leiden. Weil auch der Energieaustausch nur eine Krücke ist. Ich mache es gern eigentlich an dem fest, man nimmt einen Indianer und ein Indianer hat zwei Speere. Und ein anderer Indianer, der hat einen Speer und einen Pfeil und Bogen. Warum sollte der Indianer, der einen Speer und einen Pfeil und Bogen hat, einen Tausch mit dem Indianer eingehen, der zwei Speere hat? Für den, der zwei Speere hat, wäre es natürlich gut, er hätte auch einen Pfeil und Bogen, weil er eine größere Reichweite hat oder weil er einfach zwei Instrumente hat. Aber für den anderen macht es keinen Sinn. Also wird kein Tausch stattfinden. Und das Typische von einem Tauschhandel ist das, dass er überhaupt nur stattfindet, wenn für beide Seiten was Besseres rauskommt. Und wenn ich jetzt mich nur auf mich selber konzentriere, dann heißt es, dass der Preis, den ich bezahle, niedriger ist als das, was ich dafür bekomme.
Ja, das ist, wenn man das bewertet, also ich finde eigentlich die schönsten Geschäfte sind, die für alle vorteilhaft sind, oder das sind eigentlich die richtigen Geschäfte, die, also wenn Geschäfte sollte man anstreben, oder ist es für mich natürlich anzustreben, dass es für alle Beteiligten von Vorteil ist.
Das ist ja, also ich möchte es auch nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, sondern ich frage mich, wo kommen sozusagen die Probleme von der Welt her? Und ein Hauptpunkt ist der, dass wir ein Mangelbewusstsein haben. Und aus dem Mangelbewusstsein möchte ich, dass mein Tausch so funktioniert, dass ich mehr nachher habe, als was ich vorher hatte. Während wenn ich nicht aus Mangelbewusstsein handle, sondern aus der Ebene, die ich vorhin beschrieben habe, wo die Seele überlaufen möchte oder auslaufen möchte, oder ich sehe eine Notwendigkeit, die mich jetzt ruft, in Aktion zu treten und was zu geben, ja, dann ist nur die Aktion, die ich dann da tue, schon Belohnung, weil ich habe mich ausdrücken dürfen. Und das erwartet in keinster Weise auf irgendeine Rückreaktion. Das heißt, also wenn der andere von mir aus lächelt oder sich freut oder so, dann ist es schön. Aber diese Art von Geben, die unser ursprünglichstes Sein ist, die hat überhaupt nichts mit dem Gegenfluss zu tun, gar nichts. Die ist selbsterfüllend sozusagen. Und aus dem Überfluss heraus, der wir ja eigentlich wirklich sind, ist jede andere Aktion, also jedes andere Erwarten, dass noch was zurückkommt, bereits der Keim vom Mangelbewusstsein drin. Und das ist das, was mich an dem Energieaustausch stört. Ich werde deswegen trotzdem nicht so naiv, dass ich sage, ich biete jetzt meine Dienstleistung für jeden an, jeder kann kommen, sich von mir beraten lassen und ich stelle Spenderkessel hin. Ja? Irgendwie funktioniert das bei uns noch nicht. Trotzdem weiß ich, dass ich von meinem innersten Wesen, genauso wie jeder andere Mensch auch, etwas bin, was eigentlich nur gucken möchte, wo kann ich mich hingehen. Und das ist leider irgendwie in Vergessenheit geraten oder kaputt gegangen oder gilt es wieder zu beleben. Ja? Und meine Vorstellung von einem Paradies oder von einem schönen Zusammenleben mit den Menschen wäre im Prinzip, ich stehe morgens auf, benutze durchaus moderne Instrumente, mache meinen Computer auf, aber ich gucke nicht, wo ich was verkaufen kann oder günstig einkaufen kann, sondern ich habe Überfluss, wenn ich morgens aufwache, an irgendwas und ich gucke im Internet beispielsweise nach, wer das brauchen kann. Wo es mir am meisten Freude macht, das hinfließen zu lassen. Ja? Und irgendjemand anders, der hat etwas, was er ins Internet stellt und mir anbietet. Ja? Also ich stehe morgens auf und meine Motivation oder meine Antriebskraft ist, wo verteile ich das hin, was ich habe.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das habe ich schon öfters gesagt. Mein Ideal ist die Schenkungsgesellschaft, ne? Wo also einfach jeder das gibt, was er geben möchte, was er geben kann. Und dass alle so viel Vertrauen haben, dass dadurch alle Bedürfnisse erfüllt werden, alle wirklichen Bedürfnisse. Ich denke, das ist nicht das, was im Moment ist. Unser Zusammenleben ist nicht so. Aber trotzdem ist es möglich, das in einem persönlichen Rahmen zu leben. Also auf jeden Fall teilweise. Weil ich meine, in einer Familie oder in einer Zweierbeziehung ist es ja schon so, dass man einfach gibt, und ohne das aufzurechnen. Man muss also praktisch eigentlich nur die Grenzen ein bisschen weiter setzen, ne? Also jetzt als Beispiel, in der Familie wird jetzt, ich bin jetzt Brötchen holen gefahren, das kostet so viel, und ich habe einen Abwasch gemacht, das kostet so viel, da würde jeder den Kopf schütteln, ne? Das ist also unmöglich, nicht denkbar. So könnte man das auch weitersetzen und könnte das vielleicht in der Gemeinschaft machen oder an bestimmten Plätzen oder so. Ja, das ist entspricht zum Beispiel meinem Bedürfnis und, wie du sagst, jetzt auch deinem Bedürfnis, wenn ich das richtig verstehe. Aber ja, eins wollten wir über das Geld sprechen.